Händler heutzutage, die kümmern sich eigentlich nur oder im Wesentlichen darum, dass das Shop-Frontend irgendwie schön aussieht, dass sie Traffic in den Online-Shop reinbekommen und dass der Kunde am Ende durch einen effizienten Checkout geleitet wird und kauft. Und danach verlassen sich die Händler häufig auf den Paketdienstleister oder die eigene Logistik. Das hat halt den charmanten Vorteil, dass wir extrem viele Kunden-Touchpoints erstmal generieren, durch die Notwendigkeit auch mit den Endkunden zu kommunizieren, was halt natürlich in die Brand von dem Händler halt auch einspielt. Gleichzeitig beantworten wir die Fragen der Endkunden, die sowieso ja auftreten würden im Vorfeld. Das heißt, er schreibt auch keine E-Mail mehr oder geht in den Chatbot und fragt ja, wo ist denn mein Paket? Und das sind die häufigsten Anfragen im Customer Service. Also 70% der Anfragen im Customer Service sind auf den Order-Status zurückzuführen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Daten-Business-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Michael Lücken, Founder von Pacato. Hallo und herzlich willkommen, Michael.
Ja, hallo.
Moin, Michael.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, du hast es nicht weit. Also ihr sitzt auch in Münster, wie wir.
Ja.
Bevor wir aber erfahren, was ihr mit Pacato macht genau im Bereich E-Commerce, erzähl uns doch ruhig auch ein bisschen mehr zu dir. Was hast du vorher gemacht? Wie kamst du zu der Gründung von Pacato?
Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich bin total begeisterter Hörer auch von eurem Podcast und dass ich jetzt vom Hörer zum Sprecher werden kann, ist natürlich mega stark. Und ich freue mich auch, dass ihr halt hier in Münster so ein super Unternehmen aufgezogen habt mit eurer Data Unplugged und entsprechend wir in Münster halt auch mal zeigen, was denn in Münster alles möglich ist und los ist. Ja, vielleicht zu meiner Person. Ich bin ja gebürtiger Münsteraner, hier in der Nähe auch aufgewachsen, habe in Münster studiert, Wirtschaftsinformatik studiert, bin danach erst ins Banking reingegangen, habe dort ja Unternehmensberatung für Banken gemacht, insbesondere im Restrukturierungsbereich, also Prozessoptimierung, Kostenoptimierung. Das hat mich eigentlich auch mein ganzes Leben lang begleitet. Also mein nächster Step war auch bei einem Energiedienstleister, wo ich entsprechend auch Restrukturierungsprogramme mitgemacht habe, Prozessoptimierungsprogramme. Bin zu guter Letzt dann noch bei einem sehr großen Autohändler verantwortlich gewesen für Org und IT. Habe mich um Post-Merger-Integration, also sprich Integration nach einer Akquisition von Autohäusern und Co. gekümmert. Und bin dann ungefähr vor 11 Jahren, hatte ich die Möglichkeit, in den E-Commerce-Sektor reinzugehen. Und habe da ja mehrere Geschäftsmodelle aufgebaut und mitentwickelt mit einem Partnerunternehmen, hier auch aus der Region. Das erste war halt, dass wir im Wholesale-Bereich reingegangen sind und dort zusammen mit einem der größten Einmalhandschuhhersteller der Welt Einmalhandschuhe vertreiben in Deutschland und auch Westeuropa. Das heißt, wir bekommen wirklich containerweise Einmalhandschuhe rein und verkaufen die dann an Großhändler in Deutschland.
Bis heute.
Schicken das Ganze nach Hause, das machen wir immer noch, genau. Mhm. Das war auch spannend, gerade in der Corona-Phase, weil wir da halt einfach gemerkt haben, ja, wie anfällig auch so eine Supply Chain ist, wenn plötzlich die Bestellvolumina sich verzehnfachen und du irgendwie ja damit zurechtkommen musst, dass du deinen Bestandskunden nicht vergraulst und trotzdem irgendwie einigermaßen lieferfähig bist.
Mhm. Und bist du da eingestiegen in dein Business oder hast du es damals auch gegründet?
Das habe ich mitgegründet, genau.
Ach so, okay.
Mhm. Ja, und ein Jahr später haben wir Ähnliches gemacht im B2C-Sektor. Es gibt so eine sogenannte Pflegehilfsmittelpauschale. Das heißt, jeder Pflegehilfsbedürftige hat das Anrecht auf die Zuzahlung zu 40 Euro Pflegehilfsmitteln. Und das sind sowas wie Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Co. Und das haben wir quasi on the scratch aufgebaut. Ich glaube, 2014 war das, haben wir im ersten Monat zwei Handschuhboxen verkauft oder zwei Boxen. Und das ist dann hochgegangen auf 15.000 Kunden, die wir jeden Monat beliefert haben. Und in dem Kontext haben wir halt auch die Erfahrung gesammelt, dass wir einfach Schwierigkeiten haben, wenn wir Ware an Endkunden rausschicken. Ne? Also sprich, wir als Händler im E-Commerce quasi verkaufen die Ware, bekommen den Auftrag rein, schicken das Ganze dann über einen Paketdienstleister zum Endkunden raus und haben uns immer gewundert, warum wir hunderte Anfragen von Kunden haben, die gefragt haben, wo die Ware denn bleibt. Obwohl wir wussten, dass wir es eigentlich schon vor einer oder zwei Wochen rausgeschickt haben. Und das hat uns dann gezeigt, dass wir erstmal Transparenz reinschaffen müssen in den gesamten Versandprozess, um halt auch den Kundenerwartungen gerecht zu werden. So, und da gab es in dem Moment keine Lösung im Markt, wodurch wir uns dazu entschieden haben, halt eine eigene Lösung zu bauen, um halt Transparenz in den Prozess reinzubekommen, um nach hinten hinaus auch die Endkunden zufriedenzustellen.
Da aber seinerzeit mit dem Ziel, das nur für eure Produkte zu machen? Oder schon sofort, okay, das, wenn wir das für uns bauen, dann können wir es ja auch irgendwie skalieren? Und oder war das gar nicht, wolltet ihr einfach für euer Produkt und damit eure Kunden ja. im Prinzip zufriedengestellt werden?
Ehrlicherweise, um da direkt auch ein Produkt draus zu machen.
Ja, okay.
Also wir haben das dann natürlich quasi an den eigenen Prozessen verprobt. Aber das war schon dann Intention, da halt auch wirklich ein funktionierendes Business rauszumachen, weil wir die Prozesslücke im E-Commerce halt auch gesehen haben.
Mhm. Und gleiches Gründerteam damit?
Nee, das habe ich weitestgehend alleine gemacht, mit noch quasi Family and Friends und quasi einem Kumpel von mir, der da auch mit unterstützt hat.
Mhm. Und wie kamst du überhaupt dazu zu gründen? Weil für dich jetzt selbstverständlich, aber für uns jetzt, die das zum ersten Mal hören, schon die Frage, wie kommt man dazu? Also warum gründen überhaupt? Das war das schon lange in deiner ganzen Laufbahn vorher mit den Dienstleistern, Banken und so weiter auch schon im Kopf? Ich will irgendwann mal selber was aufbauen?
Ja, das habe ich schon ganz lange im Kopf. Also ich kann gar nicht sagen, wann, aber ich habe selbst, als ich Berater gewesen bin, habe ich schon mit einem anderen Freund an einem ersten Business Model gearbeitet. Da gab es noch gar keine Smartphones und wir wollten da ganz lustig quasi eine Anwendung bauen, wie man Taxifahrten buchen kann. Das war quasi, bevor es MyTaxi überhaupt gab. Ja. Ne? Und dann saßen wir nachts irgendwie kamen wir relativ spät immer von den Kunden, dann saßen wir von 10 bis 2 Uhr im Hotel und haben programmiert und das Geschäftsmodell gebaut. Mhm. Aber da muss ich sagen, da ist mir dann immer die Luft ausgegangen, weil das einfach in Summe einfach zu viel gewesen ja. ist. Und da haben wir quasi kurz vor Start damit aufgehört. Oder auch mit einem anderen Freund hatte ich dann irgendwann später nochmal konzipiert, dass wir eine Buchungsplattform für Tischreservierungen in Restaurants machen.
Habe ich auch. Kein Witz. Ja.
Ne? Aber das, auch da habe ich dann gesagt, das ziehen wir jetzt nicht durch, weil in dem Moment auch noch nicht der Markt da war.
Ja.
Und wenn ich jetzt Bucke Tiger und Co. sehe, denke ich so, okay, hätte man auch durchziehen können, ja.
Mhm. Mhm. Okay, also sehr früh schon auf Verschiedenes ausprobiert. Und dann diese Handschuhe als erstes Business und dort dann selber diesen Schmerz festgestellt.
Aber trotzdem eine Sache, mit 2 Boxen kannst du dich ja nicht refinanzieren am Anfang. Du hast ja gesagt, du hast irgendwie dann gegründet, 2 Boxen verkauft. Hast du da nebenbei noch Vollzeit gearbeitet?
Nein, also das quasi, ich habe mich voll auf diese Geschäfte fokussiert. Das habe ich auch mit einem Partnerunternehmen zusammen gemacht, mit einem relativ großen Online-Händler aus der Region.
Ja.
Sodass wir halt schon Zugriff auf die Produkte hatten. Und relativ leicht dann die Möglichkeit hatten, die Prozesse da auch aufzubauen. Ja, genau.
Aber dieses nur zum Verständnis, dieses mit den Einmalhandschuhen, ne? Gab's das vorher nicht? Also es muss da irgendwie, muss das doch auch zu den Großhändlern gekommen sein.
Ob es das so gab, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen, aber wir haben halt auch da eine gewisse Prozesslücke gesehen, weil die Hersteller versuchen ja auch ihre Prozesse zu optimieren und die sagen, okay, bei uns gibt es Mindestbestellwerte, Mindestabnahmemengen. Ja, so, und wenn du aber ein relativ breites Produktportfolio hast, dann gibt es immer so B- und C-Sortimente, wo sich ein Großhändler nicht unbedingt einen Container zu bestellt. Also man bestellt keinen Container einmal Handschuhe oder einen Spezialschutzhandschuh für Laborbedarf als Beispiel.
Ja.
So, und die Idee ist halt, dass wir quasi gerade diesen Longtail abgebildet haben. Ne, der Händler bestellt irgendwie einen Container, braucht aber noch 3 Paletten mehr. Und die 3 Paletten kommen von uns.
Ja, verstehe.
Ja. So, und das Geschäftsmodell haben wir so halt auch konzipiert, dass es für uns halt auch relativ risikolos ist. Wir die Vorteile halt auch von dem Warenbestand dann auch anderweitig nutzen können. Halt auch fürs andere Business, von dem ich eben erzählt habe.
Ja, aber wenn das bis heute noch da ist, nimm uns mal da auch ganz kurz mit. Das muss ja super turbulent gewesen sein, also jetzt in den letzten Jahren. Das muss ja wirklich verrückt sein.
Ja, definitiv. Ne? Also hätte ich vorher gewusst, was das alles bedeutet. Erstmal, was ich für ein Risiko eingehe, was ich für ein finanzielles Risiko eingehe, was ich für einen Aufwand auch reinstecken muss, dass ich sag mal, die ersten 8, 9 Jahre fast gar keinen Urlaub hatte. Mhm. Oder wenn ich im Urlaub war, dass ich jeden Morgen, das war der erste Urlaub mit meiner Familie, ich habe ja 3 Kinder, sind wir nach Mallorca geflogen, habe gesagt, okay, jetzt reicht's aber wirklich. Da habe ich morgens um 6 Uhr Wecker gestellt, habe bis 11, 12 Uhr gearbeitet und habe dann die Familie abgeholt. Ja? Mhm. Also von daher, das war schon eine harte Zeit. Mhm. Ich glaube, das hat mir auch, ich habe da eine ganze Menge einfach auch gelernt. Ne? Ja. Das ist einfach der Wahnsinn, wie viele Schritte man da in kürzester Zeit auch machen kann.
Mhm. Ja. Und wie viel von dir steckt da jetzt noch drin an Zeit? Also du baust jetzt Pacato auf, ne? Ja. Und das gibt's aber noch. Ist das mehr so Advisory dann? Oder
wie was dieses Wholesale-Geschäft betrifft, da investiere ich vielleicht eine Stunde in der Woche.
Ach so, okay.
Aus dem anderen Business bin ich vor 2 Jahren ausgestiegen.
Ja.
Sodass ich da halt auch keine Aufwände mehr habe. Ne? Also irgendwann war halt auch der Punkt gekommen, vorher habe ich auch fast gar keinen Aufwand mehr reingesteckt, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Mhm. Aber irgendwann vor 5, 6 Jahren ist so der Punkt gekommen, wo ich auch sagen muss, okay, ich muss mich erstmal auf Pacato fokussieren.
Ja.
Ja. Ja? Und wir haben Pacato halt vor 9 Jahren gegründet, aber ich sage halt immer, wir haben das wirklich ernsthaft erst so seit 6, 7 Jahren gemacht. Vorher so ein bisschen aus dem Homeoffice heraus, mal 1, 2 Stunden am Tag, nebenbei halt auch die Plattform entwickelt. Und dann wurde es halt ein bisschen konkreter, dass wir wirklich die ersten Kunden an Bord geschafft haben.
Mhm. Heute seid ihr so bei 30 Mitarbeiter, meinst du eben?
Ja, wir sind 40 knapp, Mitarbeiter gerade.
40 sogar, genau. Okay, sogar schon okay. Okay. Ja. Und in dem anderen Business, wo du nicht mehr so drin bist, sind es?
Da sind 5 Leute.
5 Leute, ja. Okay. Ja, du hast wahrscheinlich so viel zu erzählen rund um Handel, E-Commerce, auch alleine mit dem Wholesale-Geschäft. Aber vielleicht kommen wir ja dazu, dass wir das über Pacato besprechen können. Ja, dass du diesen Überblick mal uns mitgibst. Was ist denn so eine After-Sales-Plattform überhaupt? Also was steckt dahinter?
Ja, also man muss sich einfach so vorstellen. Ne? Also die Händler heutzutage, die kümmern sich eigentlich nur oder im Wesentlichen darum, dass das Shop-Frontend irgendwie schön aussieht, dass sie Traffic in den Online-Shop reinbekommen und dass der Kunde am Ende durch einen effizienten Checkout geleitet wird und kauft. Mhm. So, und danach verlassen sich die Händler häufig auf den Paketdienstleister oder die eigene Logistik. Mhm. So, das heißt, wenn man sich das konkret vorstellt, ne, im Vergleich zum stationären Handel, ne, ich gehe zum Juwelier, kauft dort einen Ring für meine Frau, werde gut betreut während des Kaufs und am Ende heißt es ja kaufen, ich gehe zur Kasse, bezahle, dann wird das Ganze schön eingepackt, mir wird die Tür aufgehalten, Hand geschüttelt und sagt, ciao Michael, bis zum nächsten Mal. Mhm. So, das gibt's aber im E-Commerce nicht. Das heißt, der Kunde kauft einmal und kriegt danach im schlechtesten Fall irgendwann nochmal ein Newsletter nach dem Motto, komm nochmal wieder vorbei und kauf was.
Wobei so eine Bestätigungs-E-Mail gibt es ja schon mit so vielen Dank und sowas, oder?
Genau.
Aber mit der Sendungsverfolgungsnummer, ne?
Meistens. Ja. Genau, häufig gibt es
eine Versandbestätigung. Ich habe dieses Bild im Kopf gehabt, dass du gerade gemalt hast mit, jemand geht raus zur Tür, tschüss, bis zum nächsten Mal, schön, dass ihr da wart. So.
Genau, dieses, so ein Dankeschön.
Das gibt's schon, ne? Mhm.
Genau, aber wenn wir halt weiter gucken, der Kunde wird im Endeffekt mit der Auslieferung der Ware alleine gelassen. Das heißt, ich übergebe, muss man sich ja vorstellen, ich übergebe einen der wichtigsten Prozesse bei mir aus dem Haus, die Zustellung zum Kunden, übergebe ich an einen externen Dienstleister, schaue mir aber nicht genau an, operativ wirklich, was da gerade passiert. Das heißt, wie lange dauert es überhaupt, bis das Paket beim Kunden ist? Was passiert auf dem Weg zum Kunden? Geht ein Paket verloren? Bleibt das in der Postfiliale liegen? Kann es nicht zugestellt werden aufgrund von Adressfehlern oder Ähnlichem. Das wird nicht durch einen Customer Service kontrolliert, sondern die warten häufig. Viele Händler, die es halt noch nicht so professionell machen, warten darauf, dass sich ein Kunde beschwert und dann reagieren die. Ne? Also agieren machen die wenigsten. Und das war halt auch unser Ansatz. Wir haben gesagt, wir wollen Fehler finden, Probleme im Versand finden, bevor der Kunde diese bemerkt. Ne? Weil am Ende mündelt es ja in einer schlechten Bewertung auf einer Plattform und der Kunde kauft nicht wieder. Und das ist ja das wesentliche Ziel halt auch von uns gewesen. Der Kunde soll absolut zufrieden sein, er soll eine positive Bewertung schreiben, 10 seiner Freunde erzählen, wie cool eigentlich der Einkauf in dem Shop gewesen ist und dann idealerweise wieder kaufen. Ja? Und das funktioniert halt auch nur, wenn du das Versprechen, was du dem Kunden im Onlineshop gibst, das Vertrauen, was du auch da aufgebaut hast, nach hinten hinaus auch bestätigst. Ansonsten kannst du deine Kunden nicht binden und eine dauerhafte Kundenzufriedenheit.
Und wie viel, sorry Bernhard, wie viel, nur einmal zum ich kann es gar nicht einschätzen, wie viel Prozent am Ende des Tages sind wirklich an Bestellungen irgendwie die nicht zugestellt werden in der versprochenen Zeit, also kannst du uns da, oder das Produkt ist beschädigt, um da einfach mal ein Gefühl zu bekommen, also wie viele sind das?
Also grundsätzlich muss man sagen, wir sprechen ja von Exception Handling. Ne? Also die Paketdienstleister, die arbeiten ja schon grundsätzlich sehr zuverlässig. Klar, die haben natürlich eigene Reports, wo die eigene Leistung auch nochmal publizieren. Aber wir sehen das also bei Händlern, die unsere Lösung nicht im Einsatz haben. Die haben teilweise Quoten von, also Pakete, die nicht zugestellt werden können, auf welchem Grund auch immer, von 0,8%. Mhm. Das heißt, du schickst 1000 Pakete raus und 80 kommen zurück, weil sie nicht zugestellt werden können.
Also nicht nur verspätet, das wäre ja auch schon ärgerlich.
Verspätet ist noch ein anderer Schnack. Ne?
Ja. Mhm. Sondern die kommen ja gar nicht an.
Genau. Und das
du meinst jetzt nicht 80, du meinst 8. Bei 0,8% sind ja 8, bei 1000 sind es auch. Und zwar bei
ja, das sind 80. 80.
Nee, das wäre ja dann, das wäre, nee.
Stimmt, 8.
Ja, 8. Ja, 8. So, ich dachte gerade schon.
Ja, genau, aber auch, man muss sich ja vor Augen halten, wer schreibt denn eine schlechte Bewertung? Mhm. Ja, das schreibt ja derjenige, genau, der eine scheiß Erfahrung
macht. Ja, klar, genau. Keiner
von den 8 schreiben dann 5 eine schlechte Bewertung.
Ja, genau. Ja.
Zack.
Ja. Genau. Und, aber da, ich sag mal so, das ist ja ein Aspekt. Ne? Am Ende muss man sagen, man muss ja so einen Prozess end-to-end betrachten. Von Bestelleingang bis quasi bis zur Zustellung oder auch wieder zurück. Und diese einzelnen Phasen, die auch dazwischen sind, die werden halt häufig ignoriert. Ja, das fängt halt an, dass eine Bestellung eingeht und die im Lager verarbeitet werden muss. Ja, dann wird es gepackt und rausgeschickt und am Ende muss es noch zugestellt werden. Und die Retoure muss wieder zurückgehen zum Händler. Und das ist häufig auch so, dass selbst im eigenen Lager die Prozesse vernachlässigt werden. Ja, also ich surfe zwischendurch mal so zwischen, auch bei unseren Kunden, zwischen so ein paar Daten durch. Da habe ich gesehen, ich habe mich gewundert bei einem Kunden, warum schicken die einen Auftrag aus, das war, ich glaube, im Mai war das, warum schicken die einen Auftrag aus November jetzt raus? Ja, weil ich hatte mich über die lange Durchlaufzeit auch gewundert, ne, weil wir machen so Prozessdurchlaufzeitmessung. Ne? So, und das war halt ein Auftrag, da hat ein Kunde vor Weihnachten ein Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich kaufen wollen. Das war nicht vorrätig im Lager. Lieferant war nicht lieferfähig und 6 Monate später liefert der Lieferant die Ware. Jetzt kann man mal überlegen, will der Kunde die Ware haben oder ist da vielleicht eine Retourenquote von 100% garantiert? Plus halt auch das Thema, wie kommuniziere ich sowas mit dem Kunden?
Ja, aber also, wie verrückt auch, dass der Kunde auch trotzdem, bei allem Respekt, aber dass er nichts gesagt hat. Sag mal, Freunde, ich warte hier auf seit einem halben Jahr auf mein Paket.
Ja, wahrscheinlich hat er schon x-mal gesagt.
Okay, alles klar.
Das können wir leider nicht immer sehen, weil wir halt auch nicht auf die Customer Service Systeme unserer Kunden zugefahren. Mhm. Aber das ist sicherlich der Fall. Der hat wahrscheinlich vorher schon 5 E-Mails geschrieben, fragt, was ist jetzt mit der Ware?
Ja.
So, und das ist alleine, das sind so die Themen aus dem eigenen Lager, ne? Und die ganze Supply Chain, ne? Die wird da einfach nicht beachtet. Ne? Gleiches gilt halt, wenn man Ware rausschickt mit einem Paketdienstleister, da geht zwischendurch mal was verloren, wird an die falsche Adresse geschickt und muss retourniert werden. Das wird auch nicht kontrolliert. Ne? Wir haben halt am Anfang, und da kommen wir halt her, wir haben ein Riesenaugenmerk darauf gelegt, dass wir ein Versandcontrolling aufbauen, um halt quasi wie ein Symbi-System, dass ich mich quasi top-down runterdrillen kann und sehe, okay, welche Pakete sind gerade problembehaftet? Welches Problem herrscht vor? Was kann ich als nächstes machen?
Und die Infos kriegst du?
Die kriegen wir, genau.
Okay, und vom Versanddienstleister dann?
Na, also wir bekommen natürlich, wir sammeln Informationen von unterschiedlichen Stellen, auch von den Versanddienstleistern. Aber bereiten die Informationen dann natürlich auch auf, dass wir halt diese ganzen Interferenzen in den Daten finden und entsprechend auch nutzbar machen für unsere Kunden. Mhm. Ja, und das fängt halt mit einfachen Sachen an, dass wir halt diese Daten nutzen, um proaktiv dann mit den Kunden zu kommunizieren. Ja, zum einen über Standard-Dinge nach dem Motto, dein Paket ist jetzt im Zustellfahrzeug, kommt jetzt in 2 Stunden. Und das quasi so im Branding auch von unseren Kunden. Geht aber auch weiter, dass wir sagen, ey, wir haben ja gerade ein Paket, das hat sich irgendwie seit 2 Tagen nicht mehr bewegt. Wir wissen, da ist ein Problem, kümmern uns drum. Lieber Kunde, mach dir keine Sorgen.
Okay. Ja.
So, und das hat halt den charmanten Vorteil, dass wir extrem viele Kundentouchpoints erstmal generieren, durch die Notwendigkeit auch mit den Endkunden zu kommunizieren. Was halt natürlich in die Brand von dem Händler halt auch einspielt. Gleichzeitig beantworten wir die Fragen der Endkunden, die sowieso ja auftreten würden im Vorfeld. Das heißt, er schreibt auch keine E-Mail mehr oder geht in den Chatbot und fragt ja, wo ist denn mein Paket? Und das sind die häufigsten Anfragen im Customer Service. Also 70% der Anfragen im Customer Service sind auf den Order-Status zurückzuführen. Ja. Und das sind halt krasse Metriken, gerade wenn wir mit großen Kunden von uns sprechen, so eine Thalia zum Beispiel, was das für einen Effekt bei denen auf dem Customer Service hat. Wenn solche Informationen proaktiv auch mitgeteilt werden.
Mhm. Und das heißt, die Transparenz allein sorgt dafür, dass die diese Zahl, die 8, runterkriegen auf zum Beispiel 5, 4, 3. Ja. Ne, also das ja. Reporting ist super, die Transparenz per se, dass ihr da das reinbringt. Aber natürlich ist das actionable, dass dann die Unternehmen auch wirklich quantitativ das runterkriegen und qualitativ auch einiges verbessern können.
Ja, definitiv, genau.
Ja. Und was machen die noch dann? Also typischerweise, was macht man mit eurer Lösung dann? Also ich verstehe jetzt, okay, es ist so eine Art BI für diesen Prozess. Schön transparent, vollumfänglich dargestellt, mir als Kunde. Und was mache ich dann noch so damit? Also was sind die Selling Points eigentlich jetzt für eure Plattform, warum ich sage, ja okay, das brauche ich echt. Ich muss Pacato einsetzen.
Ja, also das Schöne ist ja, wir haben sehr viele Personas, für die unsere Plattform interessant ist. Ne? Mhm. Weil die halt unterschiedliche Problemstellungen haben. Ja, wir haben jetzt gerade zum einen über den Customer Service gesprochen. Ja, das heißt, wir entlasten halt extrem den Customer Service um 50%. Dadurch, dass wir halt automatisiert erstmal Nachrichten an die Endkunden
diese ganze aufschreiben. Flut an Anfragen. Ja.
Mhm. Gleichzeitig verhindern wir auch Pakete, die unnötigerweise zurückgehen würden. Das heißt, wir haben auch die rückkehrende Logistik, entlasten wir. Entsprechend natürlich auch die Kundenzufriedenheit. Ne? Weil wenn Ware zugestellt ist, das ist ja das wichtigste Ziel, dass die Ware auch beim Kunden ankommt, ist der Endkunde natürlich auch zufrieden. Das Ganze geht halt weiter. Ich hatte ja gesagt, wir schicken sehr viele Nachrichten raus per E-Mail, SMS oder wie auch immer oder per App, per sonstigem
System. Das ist White Label.
Das ist White Label, genau. Mhm. Und generieren auf diesem Weg Customer Touchpoints. Das heißt, jeder Marketeer, der Bestandskundenbetreuung macht, in Anführungszeichen, Newsletter-Marketing und Co., nimmt uns mit Kusshand, weil die halt sehen, okay, wir schaffen es, erstmal Touchpoints, Brand-Touchpoints aufzubauen und durch das White-Labeling den Endkunden auch wieder in den Online-Shop reinzubekommen. Ja, und das sind wir halt, also wo wir dann im Online-Shop zum Beispiel die Track-and-Trace-Informationen, die man sonst von DHL oder DPD von der Website kennt, direkt im Online-Shop auch aussteuert. Das heißt, der Endkunde sieht dort die Informationen passend zu seinem Paket und ist auch quasi wieder in der Brand zu Hause, bei dem Händler, wo er halt die Ware auch herbekommen hat. Und da sind wir ein massiver Traffic-Lieferant. Das heißt, der Endkunde, der Bestandskunde wird wieder reingeleitet und da hast du dann halt super die Möglichkeit, durch Product Recommendations auch den Endkunden wieder zum Kauf anzuregen. Mhm. Dass er im Zweifelsfall halt wieder abschließt.
Ja.
Und das funktioniert auch sehr gut. Ne? Also wir haben wirklich Öffnungs- und Klickraten, die sind teilweise über 100%. Weil die Kunden
über 100%?
Ja, weil die mehrfach klicken. Ja. Das ist schon brutal. Wir sind bei einem Möbelhöfner zum Beispiel, sind wir die meistgeklickteste Website im ganzen Shop. Ja. Mhm. Und das ist schon eine.
Weil sie die E-Mail dann öffnen. Also die E-Mail
wird geöffnet. Klicken auf den Link, landen dann im Online-Shop.
Okay.
Ja. Das ist schon, schon ein Riesen-Asset, was wir unseren Kunden damit auch in die Hand geben.
Das ist viel größer, oder korrigier mich, als dieses erste Feature, das mit der besseren Sendungsverfolgung oder das Pakete überhaupt ankommen, das Verständnis dahinter. Aber dieses Upselling, Cross-Selling, dieses Thema danach, das wirkt jetzt auf mich noch viel, viel wertvoller, größer.
Ja, für E-Commerce-Manager ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, ne? Weil so natürlich auch die Marketing-Effizienz deutlich gesteigert wird. Ne? Mhm. Und auch Customer Lifetime Values von den Endkunden deutlich erhöht werden.
Mhm.
Aber es hängt immer von der Perspektive ab. Ne? Wir sind jetzt ja gerade in einer krassen Phase der Effizienzsteigerung, der Kostenreduktion. Und auch an der Stelle helfen wir halt massiv, wie ich es gerade schon sagte, weil einfach ein Customer Service deutlich entlastet wird. Im Zweifelsfall brauchst du weniger Personal oder kannst halt das Personal wirklich für die Kundenbetreuung halt auch nutzen.
Mhm.
Der dritte Aspekt ist eher Richtung Logistik, weil wir halt eine super krasse Transparenz auch in die logistischen Prozesse auch einbringen, wirklich end-to-end. Ja? Und unsere Händler müssen sich nicht auf die Aussagen von Paketdienstleistern verlassen, sondern können mit Realtime-Daten sehen, was los ist. Und so zum Beispiel auch in eine Vertragsverhandlung mal mit einem Paketdienstleister reingehen und zu sagen, okay, pass mal auf, du erzählst uns hier, du bist so zuverlässig, aber warum sind denn hier 500 Beschädigungen an den Paketen mit einer entsprechenden Beschwerde von den Kunden dahinter?
Mhm.
Ja,
was sonst vielleicht untergeht, aber dann mit einer Plattform wie dieser transparent
ist. Mhm. Ja, Und summa summarum muss man halt einfach sagen, dass mit unserer Plattform halt ein sehr starkes Instrument da ist, eine Kundenzufriedenheit zu steigern und eine wirklich gute Kundenbindung aufzubauen. Mhm. Sodass wir halt aus im Zweifelsfall aus einmal kaufenden Kunden halt auch dauerhaft kaufende Kunden machen.
Und wie viele E-Mails gehen raus über eure Plattform? Also wenn ich jetzt einmal kaufe, kriege ich dann die erste E-Mail über White Labeled Pacato und dann aber im Folgenden auch nochmal? Oder wo, also wo gebt ihr sozusagen ab? Also ich verstehe Customer Success, Marketing, Logistik, ihr habt überall da irgendwie eine Schnittstelle. Mhm. Aber irgendwo wollen ja die Unternehmen dann selber wieder ihren Newsletter lieber rausschicken oder die haben ja irgendwie einen eigenen sagen, After-Sales in einer Form.
Also wir sind da sehr, sehr flexibel. Ne? Also unsere Kunden können das komplett selbst konfigurieren, wann, wo was rausgeschickt wird, so quasi ab Checkout schon, also nicht nur mit Versand. Mhm. Wir können aber die Daten halt auch in CRM-Systeme aussteuern oder zum Beispiel nach Imasis oder Klaviyo, die als E-Commerce-CRMs oder halt als Marketing-Automation-Tools genutzt werden. Dort stellen wir die zur Verfügung.
Aber ihr macht das nicht selbst? Also das ist jetzt noch irgendwie diese, weil du sagst Kundenbindung, dass jetzt wirklich über euch Kunden dann 5 E-Mails im Zeitraum von einem Jahr bekommen, wenn sie nicht kaufen, nochmal aktiviert werden, das nicht?
Also das lässt sich bei uns grundsätzlich wohl konfigurieren. Wir haben aber jetzt kein klassisches Kampagnenmanagement, wie es ein Newsletter-Tool auch hat.
Das liegt dann beim Kunden. Der soll Klaviyo oder was auch immer einsetzen dafür. Und
ja, genau.
Okay, got it.
Und vom Geschäftsmodell kannst du da mal, also wie bezahlt, also am Ende des Tages, was kostet mich der Spaß? Pro Paket, also wie rechnet ihr? Pro Paket habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, ein Kontingent, kannst du da mal was erzählen? Und vor allem, mich interessiert es, was kostet. Was kostet der Spaß?
Ja. Also wir haben halt ein Modell aufgebaut, was also aus unserer Sicht ein faires Modell, wo wir mit unseren Kunden ja besprechen, was sie in Summe für ein Versandvolumen haben. Also momentan ist bei uns die Ratio wirklich das Paket, was verschickt wird oder das Stückgut. Schauen uns das über einen Zeitraum von 12 Monaten an und dann gibt es halt eine monatliche Subscription mit einem Durchschnittspreis. Ja. Damit wir so halt, also wir wollen das nicht live in jedem Monat machen, weil wir so halt Schwankungen in Peakphasen, Weihnachtsphase und so mit abfedern.
Das heißt also ein Durchschnittspreis pro Company. Also jetzt beispielsweise, ich bin eine Thalia, habe, ich sag jetzt mal irgendwas, 100.000 Buchsendungen pro Monat und dann wie viel Prozent sind das ungefähr? Kannst du mal sagen? Also nur mal so, ich muss mal ein Gefühl dafür bekommen. Also eine Versendung kostet pro Buch irgendwie, weiß ich, 2,95 €, jetzt als Beispiel. Ja. Wie viel Prozent davon gehen in Pacatos Tasche?
Also wir fangen bei 6 Cent pro Paket an.
6 Cent pro. Und gibt es da irgendeine Mindesthürde? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, so bei so Love Brands irgendwie eine Snox oder da ist das ja der Oberhammer. Weil ich mir vorstelle, cool, da, ne, als Brand verstehe ich das. Wenn ich aber jetzt irgendwie ein kleiner Händler bin, hier aus Münster und ich verkaufe Schrauben. So, und ich habe irgendwie so, weiß ich nicht, 100 Cent, das mache ich so nebenbei.
Ja.
Für den ist das ja irrelevant, oder? Weil der sagt sich auch, komm, am Ende bin ich keine Love-Brand, die kaufen jetzt wahrscheinlich nicht nochmal, weil ich so eine tolle Brand bin, sondern ich bin ja vergleichbar. Also vor allem für vergleichbare Produkte stelle ich mir das nicht so attraktiv vor, oder? Korrigiere mich gerne, den Service zu nutzen. Bei so Love-Brands und ein hohes Auftrags, also macht das für mich total Sinn, aber wenn ich vergleichbar bin, weil am Ende erinnert sich keiner zurück, boah, der Schrauben24.de-Mann, der war so doof, weil das Paket irgendwie untergegangen ist. Verstehst du, wie
ich das meine? Ja, ist halt die Frage, was dein eigener Anspruch ist als Händler auch, ne? Selbst wenn ich keine Love-Brand bin und Schrauben verkaufe, wird sich ein Kunde darüber freuen, wenn er einen Anruf kriegt und der sagt, pass mal auf, in der Postfiliale liegen deine Pakete jetzt irgendwie seit 6 Tagen, willst du die Ware nicht abholen?
Ja.
Ne? Nur mal so als plakatives Beispiel genannt, ne? Das ist dann, glaube ich, der eigene Anspruch, den die Händler haben an sich und den Umgang mit dem Kunden. Und ich glaube halt auch, selbst wenn ich Schrauben verkaufe, der Käufer wird sich an dich erinnern, wenn der ein richtig rundes Einkaufserlebnis hat und der auch merkt, dass du selbst nach Bezahlung trotzdem noch adäquat betreut wirst.
Mhm. Ja.
Natürlich gibt es Produktkategorien, wo man hinterfragen kann, ist es realistisch, dass ein Kunde dann in den nächsten 5 Jahren ein zweites Mal kauft? Ja. Und da lässt sich das vielleicht hinterfragen, ob die ganzen Touchpoints danach notwendig sind.
Mhm. Große trotzdem, Produkte, so, wo man sagt,
genau,
okay,
genau.
Alle paar Jahre
mal. Dann kaufe ich mir ein Sofa irgendwie alle 3 Jahre. Andersherum
gibt's. Aber Möbelhöfner, hast du ja gesagt, ist Kunde. Also so. Die haben ja mehr als nur Sofas.
Ne? Ja, genau. Also wir haben auch in der Möbelbranche, da haben wir relativ viele Kunden. Also XXX Lutz ist auch ein Kunde von uns. Also das, also die, die nutzen das schon, weil die häufig ja auch ein breites Produktportfolio haben. Du brauchst auch mal wieder ein neues Kissen. Vielleicht brauchst du auch ein Reinigungsmittel für deine Möbel. Also da gibt's wirklich genug Touchpoints, wenn man die vernünftigen Produkte auch aussteuert. Mhm. Ja, und da arbeiten wir halt, gerade auch in solchen Themen, arbeiten wir halt auch eng mit Kooperationspartnern zusammen, damit wir auch Recommendations zum Beispiel wirklich aktiv mit reinbringen. Ja, da sind wir jetzt keine Experten, ne, sondern unser Ziel ist eigentlich, dass wir uns in den vorhandenen Tech-Stack unserer Kunden einschmiegen und entsprechende Schnittstellen dann halt auch bieten, um die bestehenden Systeme halt auch nutzbar zu machen. Mhm.
Und trotzdem noch mal eine Frage. Also 6 Cent sagtest du pro Paket.
Ja.
Roundabout ist eine Range, ne? Irgendwie von bis. Aber ungefähr 6 Cent. Und habe ich irgendwelche.
Ab 6 Cent geht's los.
Oder ab 6 Cent habe ich denn irgendwelche Setup-Kosten? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Händler bin, weil 6 Cent klingt ja jetzt erstmal, wenn ich im Monat 1000 Pakete ein No-Brainer. Aber für euch auch, gibt es da irgendwie, ich muss erstmal, weiß ich, mindestens irgendwie 500 Euro im Monat zahlen, damit ich überhaupt die Dienstleistung nutzen kann?
Also wir fangen bei 350 Euro an.
350, okay. Ja. Also mindestens 350 und genau.
Alles klar. Und dann, aber wir fixieren quasi eine feste Rate jeden Monat für unsere Kunden. Teilweise, also gerade bei Startups machen wir auch mal Ausnahmen, dass wir dem ein bisschen entgegenkommen. Aber das ist so ungefähr das Level, wo wir anfangen. Mhm. Setup-Kosten haben wir relativ wenig, die liegen so zwischen 300 und 1000 Euro, weil wir das auch relativ effizient auch abbilden können und für uns jetzt auch oder für unsere Kunden auch kein Hindernisgrund sein soll, mit uns auch eine Kooperation zu starten. Mhm.
Und habe ich dann am Ende des Tages als Kunde noch viel Aufwand? Also sind das alles Prozesse, die bei euch ausgelagert sind? Also ich mache den Case mal auf, ne? 350 Euro, klingt ja fair. Ich weiß, ich habe da irgendwie eine tolle Nachverfolgung, weiß ich nicht, für den Kunden und so weiter, das ist super. Habe ich denn selber noch Aufwand in dem ganzen Prozess oder ist das komplett automatisiert, liegt bei euch, habe damit eigentlich nichts mehr zu tun?
Es hängt davon ab, was du damit machen willst. Also wenn wir über die ganzen Transaktionskommunikation und Co. nachdenken, das läuft komplett vollautomatisiert. Mhm. Da kann man dann regelmäßig mal reinschauen, was wir unseren Kunden auch empfehlen, um halt, ja, im Endeffekt, das ist ja auch eine Kampagne, dass man die Kampagnen sauber managt. Ne? Mhm. Dass man Weihnachtskampagnen fährt, Black Friday oder was auch immer und entsprechende Anpassungen an der Konfiguration vornimmt. Aber grundsätzlich kann das vollautomatisiert laufen, wenn ich nicht mir operativ die Daten anschauen möchte und so auch noch in den Prozess eingreifen möchte. Mhm. Ja. Wir haben aber vielleicht da auch noch, also wir haben halt auch einige Kunden, jetzt insbesondere im B2B-Sektor, denen geht es gar nicht um die Kommunikation, die Versandkommunikation, sondern denen geht es darum, erstmal zu schauen, wie ist eigentlich meine Servicequalität den Kunden gegenüber. Ja, also wir haben einen großen Schreibwarenhändler, der die ganze Fachhändler beliefert. Das ganze Customer Service Team von denen, 20, 30 Leute, sitzt bei uns im Tool und schaut, wo habe ich gerade ein Problem? Wo halte ich mein Service Level, den ich meinen Kunden halt auch mit denen vereinbart habe? Wo halte ich den nicht ein? Wo muss ich eingreifen? Ja, wo ist nicht klar, wo ein Paket zugestellt ist? Wo brauche ich einen Abliefernachweis, dass die Ware angekommen ist und muss das dem Endkunden auch zur Verfügung stellen? Mhm. Ja, also das hängt wirklich ganz, ganz stark davon ab, was für ein Kunde da ist. Mhm. Und jetzt gerade im Mittelstand, B2B-Umfeld, sehen wir halt, dass durch die häufig wirklich veralteten Systeme und nicht miteinander verknüpften Systeme, wir halt einen super hohen Mehrwert liefern, weil wir halt aus unterschiedlichen Datenquellen auch die Daten kombinieren und entsprechend dann halt auch visualisieren können.
Mhm. Jetzt haben wir ja ein paar auch Kundennamen gehört, konkrete Beispiele damit. Ja. Was mich noch interessiert jetzt auch, weil du Startups sagst, da gibt es ja einen riesen Ding mit Creatoren, die ihre Shops haben, Shopify-Shops, so, also dieses ganze Thema auch Direct-to-Consumer, die bauen dann ihre eigenen Sachen und verkaufen. Sind das Kunden bei euch?
Ja, durchaus.
Mhm. Hm? Aber jetzt nur einen kleinen Teil oder so. Einfach nur zu verstehen, so euer Portfolio. Ja. Wo, also ihr habt die ganz großen, okay, da haben wir jetzt ganz viele Beispiele gehört.
Ja.
Und dann geht es ja runter bis auf, okay, ich mache mir jetzt für 350 Euro im Monat, kann ich mir locker leisten, auch wenn ich ein Creator bin, der sich, ich weiß nicht was, meinen eigenen bedruckten T-Shirts merch-mäßig, das machen ja viele tatsächlich, das ist ja ein Riesending geworden mit Influencern, die das machen.
Also wir betreuen aktuell so 2.000 bis 2.500 Online-Shops.
Ja.
So, da haben wir halt einige wirkliche große Brands, aber halt auch viele kleine. Ja, also wir kommen auch eher, wir haben uns relativ früh für kleinere Kunden entschieden, dass wir die eher bewusst akquirieren, weil wir gemerkt haben, erstmal, wir sind ja bootstrapped, ne, wir hatten nie wirklich Kohle, auf die wir zurückgreifen konnten, sondern haben gesagt, okay, wenn wir den Umsatz schnell bekommen können, dann knipsen wir lieber 10 kleine Kunden als einen großen. Und so ist auch immer unsere Vertriebsstrategie gewesen. Ne? Und die größeren Kunden, muss man sagen, die sind weitestgehend alleine auf uns zugekommen.
Aber konntet ihr nicht auch wunderbar mitwachsen? Weil du sagst, okay, erstmal die Kleine, ich denke jetzt gerade hier in Münster, Kapnenzahn, riesen Erfolgsstory. Und dann gibt es ja viele, viele, viele andere, die wirklich klein losgelaufen sind und dann explodiert sind.
Ja, ganz klar. Also das ist, und deswegen sagen wir halt auch, warum sollen wir die Kleinen auch denen nicht so eine Art Startup-Angebot auch geben, damit die erstmal die Möglichkeit haben, langsam reinzuwachsen. Ne? Also für mich ist das beste Beispiel Coro Drogerie. Kennt jetzt mittlerweile jeder aus dem Supermarkt. Die sind vor 5 Jahren, glaube ich, bei uns super klein gestartet und die haben ihr Volumen mittlerweile, ich glaube, vor 150-facht, ne, oder 200-facht. Also das ist schon der Wahnsinn. Und also unser Credo ist immer gewesen, wir wollen einem kleinen Online-Händler ein professionelles Instrument zur Verfügung stellen, was eigentlich sonst nur irgendwelche Corporates haben oder einsetzen können. Und genau darauf fokussieren wir uns, ne, dass wir wirklich ein Produkt haben, was ja standardisiert ist natürlich, wo wir gewisse Dinge individualisieren können, aber wir wollen jetzt nicht für den nächsten Großkunden eine Individuallösung bauen. Das ist nicht unser Business, sondern wir haben standardisiertes, schnell einzuführendes System, wo wir ein ROI von 4 bis 8 Wochen haben auf die Lösung, dass unsere Kunden halt super schnell auch was davon haben.
Okay.
Und da muss man ganz klar sagen, da sind wir einfach auch führend im deutschen Markt, im Mittelstandssektor, was diese Lösung betrifft.
Hochspannend. Was ist denn so eine für dich Hochburg in Deutschland jetzt mal einfach gesagt? Weil wir wissen, Mannheim, über diese Stadt redet man eigentlich immer, wenn es um E-Commerce geht. Ist das okay so, deiner Meinung nach? Oder würdest du sagen, nee, es ist eigentlich, es gibt so viele andere Städte, Regionen, oder es ist sogar, eigentlich kann man das gar nicht so sagen, so, du hast ja bestimmt einen eigenen Blick da drauf. Oder ist Münster vielleicht die E-Commerce-Hochburg? Und wir reden nicht genug darüber.
Ja, also man wundert sich natürlich immer wieder, was für Player auch hier im Münsterland unterwegs sind. Ne? Jetzt von meinem Gefühl her, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine E-Commerce-Hochburg irgendwie gibt, weil halt sehr viele auch nischige Händler komplett in der Breite, also bundesweit auch vertreten sind. Wir haben ganz lustig, wir sind am Anfang angefangen, da kennt man ja so die üblichen Themen. Ich glaube, wir haben die Top-Tausender Online-Shop-Liste uns angeschaut und wollten gucken, ja, wer ist denn hier in der Region und wen können wir dann da irgendwie targetieren? Und wenn da so ein kleines Unternehmen vorbeikommt, die helfen sicherlich einem. Ja, und so habe ich das auch versucht. So waren so meine ersten Vertriebsansätze. Da bin ich rumgefahren. Ich glaube, da war ich in Hemstetten bei so einem Betrieb. Da waren wir noch ganz frisch. Aber das hat einfach auch nichts gebracht. Also die regionale Nähe hat uns zumindest damals nicht geholfen, sondern da wurden wir eher belächelt, wahrscheinlich auch sogar unterschätzt. Es kann ja nicht sein, dass so eine coole Lösung hier direkt nebenan entsteht.
Ich meine, inhärent in dem Geschäft ist ja, die regionale Nähe ist nicht nötig, weil du verschickst ja über alle Grenzen hinaus eigentlich. Ne? Also auch eure Kunden verschicken ja nicht nur Pakete in Deutschland wahrscheinlich, oder? Sondern
nee, genau. Nehme ich an, also wir sind jetzt, aktuell sind wir halt fast ausschließlich in der Dachregion unterwegs. Aber unsere Kunden verschicken, ich denke mal so 12% der Pakete im Durchschnitt ins Ausland. Das heißt, wir analysieren halt nicht nur die Tracking-Daten von deutschen Paketdienstleistern oder auch Speditionen, sondern im Endeffekt europaweit. Ja? Und da haben wir momentan so ungefähr 170 Dienstleister angeschlossen, wo wir halt auch in der Lage sind, relativ leicht uns anzudocken und die Daten bei uns ins System zu integrieren. Aber das ist halt ein Riesenthema, gerade das Cross-Border-Geschäft, was von vielen Händlern auch einfach unterschätzt wird. Ne? Wo wir halt auch wieder dann Mehrwerte bringen. Ne? Also als Beispiel, ich schicke was nach Österreich, die Ware kann nicht zugestellt werden, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich da nicht proaktiv reingucke und schaue, ja, was läuft Gefahr zurückzugehen, dann kostet mich das richtig Geld. Ne? Alleine Versandkosten haben wahrscheinlich nochmal 20 Euro Rückabwicklung und so weiter, ne? Plus den Unzufriedenheit.
Aber was kann ich denn dagegen tun? Denn ich stelle mir das jetzt gerade vor, irgendwie Österreich, Pakete kann nicht zugestellt werden. Was habe ich denn dann als Händler für Möglichkeiten, dazwischen zu gehen? Weil ich rufe ja nicht an bei Hermes oder bei DHL und sage, Freunde, das muss aber zugeschickt werden. Das interessiert die ja nicht, oder?
Ja, also, man muss natürlich erstmal gucken, woran es liegt, ne? Aber wenn das so klassische Themen sind wie Adressfehler, weil halt irgendwie die Hausnummer irgendwie im falschen Feld drin steht als Beispiel, man wundert sich wirklich, was man falsch schreiben kann, dann ja, lässt sich das entweder durch den Endkunden oder halt durch den Händler selbst beheben. Und wenn das größere Themen sind, dann kann man selbstverständlich den Paketdienstleister kontaktieren. Das ist dann natürlich keine Endconsumer-Hotline, die man da anruft oder wo man eine E-Mail hinschickt, aber du hast ja immer eine Kundenbetreuung.
Ja. Ja, und da sind die auch gewillt, weil ich hätte jetzt gedacht, bei dem Paketaufkommen, dass sie sagen, du, das ist jetzt ein Paket, da rennen wir jetzt nicht hinterher.
Ja, also, als Beispiel, wenn ein Paket verloren ist. Also,
ja.
So, du musst sie ja irgendwie anstupsen. Ja, dann müssen die recherchieren, was ist mit dem Paket und so weiter. Also das schon, natürlich.
Spannend.
Wenn wir denen irgendwie jeden Tag 500 E-Mails schicken.
Ja, das ist das Problem, ja klar. Ja. Logisch, wo man nicht immer so drüber nachdenkt als Endkunde jetzt.
Ja, aber im Endeffekt muss man da sagen, wer leidet drunter? Der Endkunde.
Ja.
Und nach hinten hinaus der Händler,
ja, klar, wieder, absolut,
weil der Endkunde einfach so unzufrieden ist.
Ja, genau, der kauft dann nicht mehr oder gibt negatives Feedback, das hatten wir eben. Ne? Ich überlege gerade so, wenn ich es mal so überschlage, es müssten ja über eure Plattform 10 Millionen plus Transaktionen jeden Tag laufen.
Wie kommst du überhaupt auf 10 Millionen plus?
Also wenn ich jetzt überlege, ihr habt 2.500 Shops, ja, das ist halt eine Range, wer weiß wie viel, also 1.000 Pakete werden ja wohl pro Tag verschicken, im Schnitt mehr. Du bist ja schon bei 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, dann sind ein paar große dabei. Mhm. Du bist wahrscheinlich bei 10 Millionen plus.
Ja, an 10 Millionen kommen wir nicht so ganz ran, aber okay. Transaktionsmäßig bei uns in der Plattform ist das sicherlich sind das Zahlen, wo wir rankommen, ja.
Ja, weil das sind ja eben nicht die, nur die kleinen Startups und selbst die werden auch mal am Tag 300, 400, 500 Pakete rausschicken.
Ja, genau. Ja, ist das so?
Würde ich jetzt mal schätzen.
Klingt zu viel.
Also wenn wir 1.000 schwarze Boxen rausschicken können.
Ja gut, okay.
Ja, so ein kleines Startup.
Gut, aber nicht an jeden Tag, das stimmt natürlich.
Da gehe ich eher pro Monat.
Nicht jeden Tag. Auch ja, Startup, ja klar. Ne? Also, jeden Tag wäre schon eine ordentliche, das ist dann schon kein Startup mehr. Ne?
Ja.
Genau. Aber eine Kuro, wie viel werden die an Paketen, an Volumen haben jeden Tag? Das werden auf jeden Fall schon locker in der Region. Auch wenn es große Sachen sind, die sie verschicken. Ne? Das
ja,
auch
die sind weit drüber. Ne? Zahlen darf ich ja leider nicht nennen, aber...
Ja. Genau, aber okay, ihr seid also nicht mehr so weit entfernt von den 10 Millionen Paketen, na,
wir haben Kunden, über euch. Wir haben Kunden, die pro Monat 500, 700, 800 oder 1 Million Pakete verschicken pro Monat.
Ja. Mhm. Okay, es gibt uns ja eine, können wir ja ganz gut. Ja.
Pro Monat, ne?
Ja,
pro
Monat,
pro Tag gesagt, Bernhard. Du meinst aber pro Monat
wahrscheinlich. Ich war jetzt tatsächlich bei pro Tag, also da bin ich komplett off. Ihr seid noch weit davon entfernt jetzt in die Millionen Pakete, die über eure Plattform jeden Tag laufen?
Nein, weiter entfernt sind wir da nicht von.
Ach so, okay.
Aber mal nur noch mal zum Verständnis, wie viele werden denn, das kannst du bestimmt sagen, wie viele Pakete werden denn pro Tag verschickt in der Dachregion? Weil das sind doch, also vielleicht habe ich jetzt ein falsches Verständnis, aber 10 Millionen pro Tag? Das ist das realistisch? 10 Millionen Sendungen pro Tag? Allgemein, ich meine jetzt
in der Dachregion. Ja, genau.
Weil ich meine, das ist ja...
Das müsste eigentlich der Fall sein. Also ich glaube, wir haben jetzt
ich
glaube 3,5 Milliarden Pakete, wenn ich mich recht entsinne, pro Jahr.
Pro Jahr, aber über alle, ne? Ja. Über DHL und wie sie alle heißen. Mhm. Okay, durch drei, alles klar. Ja.
Aber trotzdem wäre es ein großer
Markt. Ja, aber dann bist du ja ungefähr, jetzt bin ich ja, dann bist du ja bei 10 Millionen.
Mhm. Ja, in Summe, genau.
Mhm. Okay, aber ihr seid ja Dach, also nicht nur Deutschland, ne? Aber trotzdem.
Ja, genau.
Okay.
Aber das ist schon, gerade was die Datenhaltung bei uns betrifft und die ganzen Transaktionen, die wir durchziehen müssen, das ist schon nicht zu unterschätzen, was wir da allein jetzt in den letzten Jahren an Know-how aufbauen mussten, um überhaupt die Prozesse am Laufen zu halten. Und das wird immer spannend, gerade wenn eine Peakphase kommt, also das Weihnachtsgeschäft, da sind wir gerade halt auch schon bei, das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, damit halt die Prozesse bei uns im System halt mit den wirklich dann deutlich gestiegenen Volumina mithalten können.
Mhm. Ist das eine Metrik, also Volumen, jetzt nicht Umsatz nur, sondern auch Volumen? Ihr habt jetzt irgendwie als Ziel, ihr wollt es irgendwann schaffen, dass 10 Millionen Pakete über eure Plattform gemanagt werden. Ist das so Polarstern, sowas in der Richtung?
Also wir haben natürlich Metriken, wir haben auch Ziele uns gesetzt, die wir erreichen wollen.
Mhm.
Ob jetzt 10, 20 Millionen, das sei jetzt erstmal dahingestellt.
Mhm.
Aber ja, das sind auf jeden Fall Themen, worauf wir hinausarbeiten. Ne? Und
ja.
Wo wir halt ganz klar wissen, okay, wir haben infrastrukturell Dinge, um die wir uns kümmern müssen, damit wir halt auch perspektivisch in 2 Jahren halt auch diese Volumina verarbeiten können.
Mhm.
Das ist ganz lustig. Also wir hatten gerade in der Anfangsphase, ne? Wir haben ja, hatte ich ja Anfang erzählt, wir haben quasi von zu Hause aus habe ich abends immer gearbeitet und dann hatten wir zwei Entwickler, die auch immer noch an Bord sind, die nebenberuflich dann auch die Plattform gebaut haben. Und dann haben wir einen neuen Kollegen bekommen, der irgendwie einen neuen Ausbildungsplatz gesucht hat, ne? Und dann sind wir halt in Coworking Space eingezogen hier in Münster und hatten da quasi unser erstes Büro. So, und in dem Kontext haben wir einen relativ großen Kunden gewonnen, quasi einen Omnichannel-Händler, der dann von heute auf morgen, keine Ahnung, jeden Tag 20.000, 30.000 Pakete bei uns in die Plattform eingeschüttet hat, ne? Und die haben gedacht, wir sind irgendwie so ein Team von 20 Leuten, obwohl wir irgendwie 4 Leute waren. das hat natürlich vorne und hinten nicht geklappt, ne? Weil wir plötzlich irgendwie Parallelverarbeitung brauchten bei uns in der Plattform, aber alles irgendwie noch quasi hintereinander lief, ne? Und da weiß ich noch, hatten wir so viele Eskalationsmeetings und die haben uns gefragt, was wir denn für eine Würstchenbude sind. Nein, wir haben hier Testing, wir haben hier Plattform, bla bla bla. Ne? Das war schon ganz lustig. Und das sind so Herausforderungen natürlich gewesen, die wir damals haben meistern müssen. Und jetzt sind wir natürlich komplett anders aufgestellt.
Ja. 40 Mann, Frau, Unternehmen, das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer, ein paar Jahre später. Ich habe im Grunde jetzt so Richtung Abschluss kommen noch zwei Fragen. Vielleicht hast du noch welche. Mit diesem Überblick, den du ja hast, also einmal Richtung E-Commerce Herausforderung momentan. Also wir sind ja raus aus der Corona-Zeit mit so einem Hoch gekommen. Wie ist das für euch? Wie guckst du da drauf? Das wäre so die erste Frage. Und die zweite, will ich unbedingt auch nochmal deinen Blick auf KI bekommen in diesem, weil du hast schon Daten erwähnt, Datenwertschöpfung und so weiter. Das auch noch. Aber vielleicht fängst du ruhig an mit so, wir haben ja eigentlich eine Krise, das darf man so sagen, und E-Commerce insbesondere. Wie trifft euch das? Wie manövriert ihr euch dadurch?
Ja. Also erstmal muss man sagen, wir sind im Endeffekt ja, oder auch der gesamte E-Commerce war ja erstmal Profiteur von der ganzen Corona-Phase.
Ja.
Das heißt, auch da sind ja die Bestellvolumina in die Höhe gesprungen. Wir hatten Lieferengpässe, weil aus Fernost die Ware nicht rechtzeitig kommen konnte und so weiter. Da haben wir halt die herausfordernde Situation gehabt, dass vielfältig einfach auch Ware bestellt wurde, weil alle gedacht haben, dass die Party so weitergeht. Und da war plötzlich Corona vorbei, da kam die Ukraine-Krise und schwuppdiwupp haben viele einfach Warenüberbestände gehabt, die Leute haben weniger konsumiert und dann sehr viele Unternehmen halt auch Schwierigkeiten mit der Finanzierung bekommen. Und das spüren wir halt auch bei uns in der Kundschaft, ne? Weil der eine oder andere muss halt einfach auch aufgeben und rutscht in die Insolvenz. Das tut uns natürlich auch super leid, muss man ehrlicherweise sagen. Nicht nur, dass wir natürlich einen Kunden verlieren, sondern dass die Unternehmen oder auch Einzelunternehmen, die häufig über jahrelange Arbeit und Schweiß sich da was aufgebaut haben und dann plötzlich aufgeben müssen. Das ist sehr schade, ne? Was ich da halt schon sehe, dass an der einen oder anderen Stelle sicherlich Versäumnisse auch gewesen sind, ne? Also wir hatten eben ja auch schon mal über das Einkaufsverhalten, das Konsumverhalten von Einzelpersonen gesprochen. Wenn Investitionen vorgezogen wurden und plötzlich die Gartenstühle schon gekauft würden, die ich mir eigentlich erst in 3 Jahren hätte kaufen können, irgendwann ist halt auch ausgereizt. Ja. Ne? Plötzlich konnten die Kunden wieder hingehen und in Urlaub fahren. Entsprechend wird das Budget halt umgeschiftet und nicht mehr in solche Themen investiert. So, und das ist halt schwer und das war die letzten 1,5 Jahre, 2 Jahre richtig schwer meines Erachtens. Ich habe jetzt das Gefühl, dass so ein bisschen die Stimmung so ein bisschen aufklart. Sind zwar immer noch Wolken am Himmel, aber meine Hoffnung ist einfach, dass wir bis Ende des Jahres da hoffentlich aus dem positiven Weihnachtsgeschäft rausgehen und entsprechend da die Händler beflügelt sind.
Mhm. Ich muss mal kurz zwischenfragen. Sowas wie so Black Friday oder so, da seid ihr dann wahrscheinlich schon bei so einem Volumen von eben, was ich eben gesagt habe, mehrere Millionen.
Ja, das, ich sag mal, dann haben wir auf jeden Fall die Volumina, die steigen dann pro Tag 20%, 30%, 40% schon an.
Ach doch nur, ich hätte da noch mehr gedacht. Okay. Mhm.
Okay. Ja, genau. Und das zieht sich dann halt auch bis Weihnachten drüber. Ne? Mhm. So, was jetzt halt den Gesamtmarkt betrifft, wir sehen das halt, dass natürlich jeder Händler auch hinterfragt, was sind die Kostenblöcke, die ich brauche, was brauche ich nicht. Das ist für uns natürlich auch herausfordernd, auch dem Händler zu zeigen, liebe Händler, Aftersales ist ein extrem wichtiges Thema. Ne? Da geht es nicht um Kosten, die unsere Lösung produziert, sondern geht es ja eher darum, was für ein Benefit erzeugt unsere Lösung bei den Endkunden oder auch bei dir Händler im Betrieb.
Ja.
Ja, und Das ist ein Riesenthema, weil wir halt immer mehr merken, dass das ganze Thema Aftersales von Händlern total unterschätzt wird. Und selbst Agenturen, die ja eigentlich auch fachlich einen Händler beraten, wo der Händler sagt, okay, das ist ja irgendwie mein Selling Point of Truth, selbst denen ist gar nicht klar, was Aftersales im E-Commerce eigentlich bedeutet. Und das ist für uns natürlich jetzt eine schöne Challenge, die wir auch akzeptiert haben, wo wir heute auch ganz klar sehen, wir haben hier Education-Bedarf im Händlerumfeld bei Agenturen und versuchen das natürlich so aufzugreifen und entsprechend da auch reinzugehen.
Okay. Jo, bei all der Krise haben wir auch einen Hype, nämlich KI. Wie ist das bei euch? Also setzt ihr selber KI ein? Siehst du das schon überall bei den Kunden?
Also das Schöne finde ich halt einfach bei dem Hype und auch bei dem, was sich in den letzten Jahren ergeben hat, dass einfach super viel Potenzial da ist und wir jetzt auch viel leichter in die Lage versetzt werden, dieses Potenzial zu heben. Mhm. Jetzt bei uns, bei Pacato, wir haben halt super strukturierte Daten, ne? Wo es halt auch extrem leicht ist, da eine KI draufzusetzen und entsprechende Benefits raus zu generieren. Ne? Mhm. Und da experimentieren wir natürlich auch schon mit rum und versuchen da für uns auch Lösungen zu erarbeiten, die am Ende auch gut für unsere Kunden benutzt werden können. Mhm. Ja, und das auch da können wir unterschiedliche Aspekte halt stressen, sei es allein über das ganze Thema Endkundenkommunikation, dass sowas halt auch viel zielgerichteter, gerade über ganzen Chat-Thematiken halt auch geregelt werden kann. Viel wichtiger ist aber das, was bei uns auch im Hintergrund laufen kann, ne? Weil darum geht's ja, ne? Wie können wir Problemstellungen bei unseren Kunden in den Prozessen finden, aufdecken und halt auch nutzbar machen. Mhm. Ne, und da sehen wir auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, auch für uns als Pacato, das nutzbar zu machen für unsere Kunden und gerade auch mithilfe von KI. Mhm. Ja. In Summe muss man aber sagen, glaube ich, dass viele Unternehmen das noch unterschätzen, was da eigentlich auch hintersteckt. Ne? Mhm. Gerade wenn wir Richtung E-Commerce gucken, kauft ein Kunde in 5 bis 10 Jahren immer noch so ein, wie er jetzt einkauft? Gibt es überhaupt noch einen Online-Shop zukünftig? Mhm. Ne, oder spreche ich einfach nur rein auf Basis meiner Vorlieben, was ich denn haben möchte? Und ja, eine Siri oder wer auch immer entscheidet dann, bei welchem Händler kaufe ich ein und wie kommt das Ganze zu mir?
Das wäre schön, ne? Zum günstigsten Preis. Ich brauche selber nicht Recherche betreiben.
Genau, und ich meine, da wird die Reise ja hingehen. Ne? Ja. Ich meine, dass jeder, der einen Science-Fiction-Film guckt, sieht, dass das da schon funktioniert. Und im Endeffekt ist das halt einfach der Punkt. Und da muss natürlich auch jeder Händler gucken, wie er in die Lage versetzt wird, dann trotzdem noch zu verkaufen und nicht weiter zum Spielball von den Plattformen, die halt solche Technologien zur Verfügung stellen, dann halt auch wird. Hm. Also da sehe ich schon eine relativ große Gefahr. Ja. Andersherum halt auch eine Chance. Wichtig ist nur, dass die Händler sich dessen auch bewusst sind und auch neue Technologien, neue Vertriebskanäle sich anschauen und versuchen, die nutzbar zu machen.
Mhm. Umsetzen, einsetzen.
Ja, genau.
Hast du noch eine Frage,
Marcel? Nee, du hast die ja schon gestellt. Ja.
Okay. Michael, dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen und viel gelernt. Besten Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne immer wieder.
Michael, schön, dass du da warst. Danke.
Ciao. Ciao.